Sie haben schon Ouvertüren gehört, es gibt Nachteile in der Transplantationsmedizin für Frauen. Ich werde drei vielleicht nicht ganz zusammenhängende Punkte herauspicken, nicht zuletzt auch immunologische, die Sie vielleicht nicht gekannt haben. Wir wissen, dass Frauen an sich sicher keine schlechteren Überlebenszahlen hinsichtlich ihrer Transplantatfunktion oder das gesamte Überleben nach einer Transplantation haben. Es gibt etliche Reportagen, dass sogar eine bessere Überlebensstatistik zu verzeichnen ist. Aber dennoch ist der sogenannte Access to Transplantation ATT in verschiedenen Studien in Europa und in den USA geringer für Frauen, sind das auch vielleicht vorher angedeutet gesehen bei den Slides von Manfred. Und das gilt, das wissen wir, für lebend wie auch für die Kadavertransplantation. Und der Punkt ist, warum ist das so? Ein Hinweis könnte sein, das ist auch eine Hypothese einer Meilensteinarbeit, dass sozusagen Verwandte, nicht nur die engsten betreuenden Ärzte an der Dialyse, aber auch die engsten Bekannten und Freunde unserer Patientinnen diese als vielleicht nicht so ideale Kandidaten sehen. Wir werden das später noch sehen, wir sprechen von der Perceived Frailty. Und in dieser Studie, wo aus dem USRDS aus dem letzten Jahrzehnt über 500.000 Patienten analysiert worden sind, und Sie sehen, im Durchschnitt kommen nur ein bisschen mehr als 10% an die Warteliste und um die 10% werden dann transplantiert. Der Lebensspendeanteil in US ist nicht viel besser als bei uns, vielleicht sogar schlechter, und der Großteil wird gar nicht transplantiert. Und das, was erstaunlich ist an dieser Arbeit, versuchen wir es nochmal. Genau. Was Sie hier sehen, ist, dass die Zahl jener Patientinnen, und zwar hier Patientinnen, die jung sind, bis zum 45. Lebensjahr, mittelalt, aber dann ab der 7. Lebensdekade, offenbart sich dann auch im höheren Alter, und Sie wissen, chronische Insuffizienz ist nun eine Erkrankung des höheren Lebensalters hauptsächlich. Hier haben über 29% und hier über die Hälfte der Patientinnen gar keinen Zugang zur Möglichkeit, transplantiert zu werden. Wenn man allerdings die Überlebenszahlen sich ansieht, Mann gegen Frau, so sind die sogar tendenziell besser. Man könnte natürlich statistisch böse sagen, offenbar hat man hier gut selektioniert, aber zumindest besteht hier kein Nachteil. Und das ist der Zutritt zur Warteliste, der ist im Prinzip identisch hier in der Kadavertransplantation und hier leider fast deckungsgleich. Auch in der Lebensspende ist dieser Nachteil ausgeprägt, vielleicht sogar noch ausgeprägter hier, über 60%, die im höheren Lebensalter gar nicht mehr transplantiert werden. Das wäre der tatsächliche Effekt, also deutlich mehr Männer als Frauen an der Warte, also die in die Warteschleife kommen, aber schlussendlich transplantiert werden genauso viele, wenn sie denn einmal an der Warte, also wenn sie einmal reingekommen sind in die Warteposition. Also der Access of Transplantation ist signifikant geringer. Das finde ich auch eine sehr interessante Grafik, die diese sozusagen das Perceiving, das Falsche, irgendwie untermauert, aber das wäre ein Punkt, den man sich genauer ansehen müsste. Sie sehen hier in A, B und C unterschiedliche Erkrankungen, nämlich hier zum einen Diabetiker versus Nicht-Diabetiker, Patientinnen mit Herzerkrankung und hier mit BAVK. Und hier ist es so, dass der Unterschied noch weiter auseinander geht. Wenn denn einmal eine Frau tatsächlich zum Beispiel Diabetikerin ist, dann hat sie noch eine viel schlechtere Wahrscheinlichkeit, an die Warteliste zu kommen, geschweige denn, wenn sie eine Herzerkrankungen hat. Das wird erst sozusagen negligiert im ganz fortgeschrittenen Alter, logischerweise. Und Sie bekennen den Begriff der Frailty, der also nicht einfach nur Altersschwäche bedeutet. Er befällt sozusagen uns alle, wenn wir denn es schaffen, in die 7., 8. Lebensdekade zu kommen zumindest. Aber es gibt so etwas wie eine eigenständige physiologische Reserve, die mit schlechteren Health Outcomes assoziiert ist. Und der Punkt ist, und das ist wieder der Punkt, also an der Subjektivität, abgesehen von der objektiven Schwäche, die man hat, gibt es auch eine Perceived Frailty, und die dürfte in diesem Bias generieren und diesen Nachteil für Frauen induzieren. Das heißt, es kommt jetzt zu einer Missklassifikation, die zu dieser Reduced Access to Transplantation kommt. Wie schaut es mit kardiovaskulären Risiko aus? Das ist eine interessante Arbeit, die Alert-Studie aus den skandinavischen Ländern, wo Statine verabreicht worden sind, und dann seine Post-Hoc-Analyse, wurden hier Männer mit Frauen mit kardiovaskulärem Risiko verglichen, und zwar hier die kardiovaskulären Ereignisse gegenüber der Mortalität, und Sie sehen hier überhaupt keinen Unterschied. Das wissen wir generell, sehen wir das ja in der Dialysepopulation gerne, aber hier sehen wir diesen Nichtunterschied weiter aufrechterhalten. Nun einige Punkte, die wir im täglichen Geschäft als Nephrologen haben, nämlich wenn wir Organe alloziert bekommen, und wir bekommen Organe, wie Sie ja wissen, vielleicht von Eurotransplant, die werden ja nicht gender gematcht, wir bekommen Organe von Männern, die auf Frauen transplantiert werden und umgekehrt, und natürlich auch gleichgeschlechtlich, hat das einen Impact. Das ist eine frühe Arbeit aus Heidelberg, von Martin Zeyer. Hier sehen Sie weibliche Empfänger, männliche Empfänger. Sie bekommen weibliche oder männliche Organe. Hier ist der Unterschied prima vista nicht wirklich deutlich, wenn auch signifikant, zwischen männlichen und weiblichen Spendern. Aber hier wird der Unterschied deutlich. Schon von Anfang an zeigt sich, dass wenn ein Mann eine weibliche Niere bekommt, der offenbar ein Problem damit hat und auch über den langen Zeitraum, über 10 Jahre, einfach schlechter dran ist. Sie sehen hier den Unterschied bei HLA-identischen Geschwistern. Der Punkt ist natürlich deshalb wichtig, um hier die Immunologie sozusagen rauszurechnen. Das ist eine frühe Arbeit. Ich werde noch die neueren Daten dazu zeigen. Aber Sie sehen, auch hier ist es so, wenn idealerweise überhaupt kein Mismatch besteht, eine Full-House-Niere transplantiert wird, ist der Unterschied nach 6 bis 10 Jahren deutlich. Auch hier schneidet bei gleichem HLA der Mann schlecht ab, wenn er ein weibliches Organ bekommt. Das sind Daten, die wir auch als Nephrologen wissen müssen, haben sich nicht so oft herumgesprochen, nämlich wenn Nieren von Kindern alloziert werden, auch hier Kleinkindernieren, dann sind die natürlich immer schlechter, weil einfach die Menge der Nephrone deutlich geringer ist, wenn die in einen erwachsenen Empfänger transplantiert werden. Und Bocci und Mitarbeiter haben eine interessante Studie gemacht, die haben bei Lebensspender nicht nur die GFR gemessen, also geschätzt, sondern auch wirklich mit Jodtalamat-Clearance absolut gemessen und haben sich dann mit einer CT das gesamte Nierenvolumen akkurat gemessen und haben dann herausgefunden, dass das die günstigsten Prädiktoren sind für die Nierenfunktion danach. Das heißt, wenn Sie eine Niere wollen, dann nehmen Sie sich bitte einen Mann, der jung ist und der einen hohen Body Mass Index hat. Und da sieht man, das ist also schön auch abgewogen. Hier ist die Zahl der Spender, wer ist also das Nierenvolumen, das wären die Frauen, quasi die schwächeren Nieren. Das wäre hier die Jodtalamat-Clearance, auch die natürlich geringer, das ist wie gesagt gemessen, nicht nur geschätzt, das ist oft ein Problem, glaube ich, in den meisten Studien. Und wenn man sich die nun ansieht, haben die jetzt, wenn sie gespenden, unter oder über 120 Kubikzentimeter oder auch die Nierenfunktion, ist die unterschiedlich, ja oder nein, sehen sie einen eindeutigen Unterschied, auch über den Langzeitverlauf, über zumindest 2 Jahre. Und wenn Sie hier wieder die Male-to-Female-Relations ansehen, der Mann, der spendet einer Frau, das ist ein Vorteil natürlich, ein höheres Nephron-Dosing. Hier die Frau, die auf den Mann spendet, ein klarer Nachteil. Same Gender, selbst da ist ein Unterschied nach einem Jahr, der verliert sich hier nach mehreren Jahren, also innerhalb des ersten Jahrzehnts, aber der Unterschied bleibt eindeutig signifikant und auch deutlich, nicht nur signifikant statistisch, wenn ein Mann einer Frau spendet, dann ist das besser. Und das war für mich interessant, das zieht sich durch Studien, wenn man sich das genau ansieht, dass also kleine Nieren, wenn sie gespendet werden, mit einem eindeutig höheren Abstoßungsrisiko einhergehen. Warum das so ist, weiß man nicht. Es gibt also Theorien wie das Antigen-Dosing, dass mehrere Antigene sozusagen günstiger sind, wenn sie Alloantigene sind. Das ist eine Arbeit vor einigen Jahren von Gerd Oppels aus dem Collaborative Transplant Survey. Hier wurden 195.000 Disease-Donors analysiert und man sieht hier Überleben von Lebensspendern, Sie sehen hier, suchen Sie sich lieber, wenn Sie können, eine Lebensspenderniere, wer sind Leichenspender aus, aber Sie sehen hier überhaupt keinen Unterschied in der Mann-Frau-Paarung. Jetzt hat man diese Analyse univariat durchgeführt und hat eine Multivariat-Analyse dann danach durchgeführt. Und was rausgekommen ist, dass Sie einen signifikanten Unterschied sehen, nämlich nach dem ersten Jahr, wie auch nach 10 Jahren, der wird natürlich geringer, aber trotzdem, Mann-Frau-Kombination kann ein Problem sein. Und das werde ich Ihnen jetzt zeigen. Das ist noch einmal untersucht worden in kleineren Kollektiven, dass also wenn Mann auf Frau spendet, obwohl das Nephrondosenstärke ist, es sich hier um ein immunologisches Problem handelt. Warum? Sie sehen hier die riesigen männlichen Chromosomen, das kleine, nein, natürlich, unser Chromosom ist leider klein und verschrumpelt, das ist das X-Chromosom, und hier sind mehr als 20 Gene exprimiert im ganzen Körper, die für Testis, Differenzierung, Spermatogenese etc. Wichtig sind. Die sind natürlich polymorph und damit lösen sie auch eine Alloreaktion aus. Und das hat man auch gemessen. Sie sehen hier Mann auf Frau. Wenn man diese Antikörper misst, was wir ja nicht routinemäßig machen, wir tun in der donorspezifischen HLA-Antibodies messen, dann sehen Sie bis zu 50% aller Antikörperfrequenz an de novo Antikörpern, wenn der Mann auf die Frau spendet. Geht es mit Abstoßungen her? In dieser Kohorte ist es so gewesen. Mehr akute Abstoßungen in Assoziation mit diesem sogenannten HY-Effekt. Wenn wir international schauen, gibt es mehr Sensitization. Das ist ein Problem, das wir natürlich immer mehr haben, weil wir immer mehr Zweit-, Dritt-, Viert-Transplantationen durchführen. Frauen haben ein höheres Risiko, weil sie natürlich auch Schwangerschaften mehrere haben können und damit auch geimpft werden gegen verschiedene HLAs, so sehen Sie eindeutig durch die Bank, ob living-related oder unrelated, Frauen sind leider bei den Sensibilisierten häufiger dabei. Das ist für mich klinisch ein wichtiger Punkt, weil meine klinische Erfahrung ist die, dass ältere Damen, wenn sie transplantiert werden und unser eher Hardcore-Desensibilisierungsprogramm durchgehen müssen, glaube ich, ein Mortalitätsproblem haben, aber das müssten wir uns statistisch noch einmal anschauen, das ist meine persönliche Meinung. Das weibliche Immunsystem ist ein anderes, das wissen Sie auch in der Klinik. Das sind allein die Erkrankungen Hashimoto, natürlich der Prototyp der gender-gebiasten Erkrankung, aber Sie sehen diese ganze Mengen Autoimmunerkrankungen, Addison's Disease, systemische Sklerose, ein eindeutiger Gender-Nachteil. Also das Immunsystem muss anders reagieren bei Frauen. Und Sie sehen hier ein Problem, mit dem wir natürlich zu kämpfen haben in der Transplantmedizin, nämlich das hohe Malignomrisiko. Auch das ist anders als in der Generalbevölkerung, wenn Sie sich ansehen, Frauen zu Männern. In jungen Jahren unter 35, das sind so helikopterperspektivische Daten, das sind also keine genauen Aufschlüsselungen, welche Qualität der Malignome, das sind also Non-Skin-Cancers oder Non-Melanoma-Skin-Cancers, also solide Organtumore oder Leukämien, hämato-onkologische Erkrankungen, sind sie häufiger bei Frauen, dann beginnt sich das die Waage zu halten in der fünften Lebensdekade und dann auf einmal in der älteren Lebensdekade gewinnen wieder die Männer. Und da sehen Sie, das haben hier Webster und Mitarbeitern quasi in Australien und Neuseeland analysiert, dass wir Frauen gegenüber der Generalbevölkerung und Männer, die speeden sozusagen in die Höhe ab der siebten Lebensdekade. Ein Punkt, der uns, glaube ich, nicht wirklich bewusst ist. Ein weiterer Punkt, der ist kurz angetönt worden, hier steht noch Non-Compliance, aber wir müssen eigentlich von Adhärenz sprechen. Das wissen wir aus klinischer Erfahrung, das ist etwas, was extrem häufig vorkommt. Es gibt nicht nur die banale Nicht-Medikamenteneinnahme, Nicht-Immunsuppressionseinnahme, sondern es gibt die Drug-Holidays, Patienten machen das sehr gefinkelt, machen das über den Sommer zum Beispiel, lassen das ein Medikament der drei notwendigen aus oder zwei über den Winter etc. Und wir wissen, das geht mit erhöhten Abstoßungsraten und schlechten Transplanterfolg einher, und was wir auch aus klinischer Erfahrung wissen, das ist etwas, was eindeutig, also da kann man nicht sagen, die Buben sind brav, aber die Damen eben nicht so. Eindeutig, die jungen Männer nehmen einfach ihre Immunsuppression nicht wirklich radikal, so wie wir es fordern, und da ist die Odds Ratio doch über 0,5 zu Ungunsten der Männer. Also die sind einfach nicht so adherent, vor allem wenn sie junge Männer sind, sehen wir immer wieder. Dann ich würde sagen, fast lustiger Punkt, Sie werden es gleich sehen, die Lebensspende. Wir wissen, Lebensspende wird häufiger von Frauen betrieben, das ist auch bei uns so. Es ist so, dass die Living Related hier bei den Ehepaaren, eine kurze Analyse, 2 bis 8 Mal mehr Ehefrauen als Ehemänner spenden. Väter, Söhne, Brüder, Ehemänner sind seltener zu sehen als Spender, als die Schwester, als die Ehegattin, sogar als die Mutter, als die Tochter. Das ist einfach ein Punkt, den wir so sehen in den westlichen Industriestaaten. Und wenn wir hier die Observed Proportions ansehen, Female to Male, Living Related 30 versus 17%, Unrelated 29-16, also da ist ein Problem vorhanden. Eine lustige Arbeit war, sind Männer wirklich, wenn man es genau übersetzt, Weicheier, Wimps? Hier in Boston hat man eine Ära analysiert vor der Einführung der laparoskopischen Nephrektomie, also noch die offene Nephrektomie, und hier hat eigentlich ungern ein Mann offenbar gespendet. Als man ihnen gesagt hat, es wird ein kleiner Schnitt, die Niere kommt gleich raus, alles unkompliziert, ist sozusagen die Rate extrem angesprungen. Nun, es gibt sicher ethnische Hintergründe, die wichtig sind. Ich habe mir das einmal angeschaut, hier zum Beispiel Indien, aber auch Pakistan, weibliche Spender 55%, aber die Empfängerinnen nur 60% bei einer Patientenkohorte, einer Observierten von über 1000 Patienten. Aber das gilt nicht für ganz Asien, ich habe es auch nicht geglaubt. Hier von Kwonon Mitarbeitern ist das umgekehrt in Südkorea. Hier sind fast 60% der Spender männliche Spender, weibliche Spender sind hier unterrepräsentiert. Das sind alles sozusagen Incentives, die ich Ihnen gesagt habe, weil ich kann Ihnen ganz offen sagen, wir wissen nicht genau, wie das bei uns ist, was den Access to Transplantation in Verminderten betrifft. Das sind hauptsächlich US-Daten. Ich weiß auch nicht, wie das im Eurotransplant-Raum ist. Ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, Deutschland plus Österreich. Ich würde mal glauben, es ist nicht so, aber wir können natürlich durch die harte Statistik vielleicht ganz andere Zahlen bekommen. Es gibt diesen Überlebens-, also dieses kardiovaskuläre Risiko, das sich egalisiert, und ich glaube, hier sind competing risks, die bereits an der Dialyse einsetzen, verantwortlich zu machen, die bestehen bleiben, wenn die Patienten, Patientinnen transplantiert werden. Ich habe Ihnen gezeigt, es gibt sozusagen, wir sind zwischen Skylla und Charybdis, wenn Frauen auf Männer sozusagen spenden, dann ist das Nephrondosing ein eindeutiger Nachteil à la longue. Umgekehrt gibt es immunologische Risikokonstellationen, wenn Männer auf Frauen spenden, denn es gibt einen HY-Effekt oder das Reverse Nephrondosing, wie der Gerd Oppels gesagt hat. Wir wissen aber auch, dass die Adhärenz im klinischen Alltag bei Frauen eindeutig besser ist bei Transplantierten. Ich glaube, das wäre genug als Hintergrund, dass wir Center-Specific Data generieren. Wenn wir mehr Forschungsmittel haben, mehr Manpower, machen wir das gerne, vor allem in Kooperation mit der Frau Professor Kautsky. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.